Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Das rumänische Zweikammerparlament tritt heute zu einer gemeinsamen Plenarsitzung zusammen, um das 20-jährige Bestehen der rumänischen Mitgliedschaft im Nordatlantischen Bündnis und das 75-jährige Bestehen der NATO zu feiern. Die Abgeordneten und Senatoren werden über eine Erklärung zu diesem Thema debattieren und abstimmen. Am 29. März 2004 trat Rumänien offiziell der NATO bei, indem es die Ratifizierungsurkunden beim US-Außenministerium, dem Depositarstaat des Nordatlantikpakts, hinterlegte. Auf die Hinterlegung der Ratifizierungsurkunden folgte am 2. April 2004 die feierliche Hissung der rumänischen Flagge im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Rumänien genieße innerhalb des Nordatlantischen Bündnisses Respekt und Einfluss und seine Stimme werde gehört. Sie sei eine Stimme, die zählt, sagte der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Joana in einem kurzen Video, das am Dienstag in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde. Präsident Klaus Johannes wird am Mittwoch in Bukarest ein Arbeitstreffen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel über die Vorbereitung der zukünftigen strategischen Agenda der EU abhalten. Das gab die Präsidialverwaltung heute bekannt. Laut einer Pressemitteilung werden die Premierminister von Belgien, Ungarn und Kroatien an dem Treffen teilnehmen. Die Konsultationen in Bukarest sind Teil eines umfassenderen Prozesses zur Festlegung der Prioritäten der EU für den Zeitraum 2024-2029, der auf der informellen Tagung des Europäischen Rates in Granada am 6. Oktober 2023 eingeleitet wurde, so die Präsidialverwaltung. Die Diskussionen über die Vorbereitung der künftigen strategischen Agenda werden auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs der EU fortgesetzt, mit dem Ziel, dass sie vom Europäischen Rat auf seiner für Ende Juni dieses Jahres geplanten Tagung angenommen wird, so die Pressemitteilung weiter. Die Beschäftigten des nationalen Postunternehmens Poșta Română entscheiden heute, ob sie den am Montag begonnenen Generalstreik fortsetzen oder abbrechen. Die Unternehmensleitung und das Ministerium für Forschung und Innovation und Digitalisierung schlagen eine Lohnerhöhung in zwei Tranchen vor, die im Herbst zu einer Nettoerhöhung von durchschnittlich 370 Lei führen würde, teilten die Gewerkschafter mit. Die Beschäftigten der rumänischen Post fordern eine Lohnerhöhung um 400 Lei, da ihrer Meinung nach mehr als die Hälfte der Beschäftigten den Mindestlohn erhalten. Die Soldaten der rumänischen Armee nehmen zusammen mit Kontingenten aus der Republik Moldau und den Vereinigten Staaten an der multinationalen Übung JCET 2024 teil. Diese findet bis zum 19. April auf dem Gebiet der Republik Moldau statt. Nach Angaben der Organisatoren zielt die Übung auf die gemeinsame Ausbildung und den Erfahrungsaustausch zwischen den Spezialeinheiten der Republik Moldau, Rumäniens und der USA sowie auf die Verbesserung der Interoperabilität zwischen den teilnehmenden Kontingenten ab. Angeblich haben israelische Kampfjets das iranische Konsulat in Syrien bombardiert und dabei einen hochrangigen Kommandeur der Revolutionsgarde, der Elitetruppe des islamischen Regimes in Teheran, getötet. Dies wäre eine Eskalation der israelischen Angriffe gegen iranische und mit Teheran verbündete Militäreinrichtungen in Syrien, parallel zu Israels Krieg im Gazastreifen gegen die vom Iran unterstützte palästinensische Terrorgruppe Hamas, kommentieren Nachrichtenagenturen. Der iranische Botschafter in Syrien, Hossein Akbari, der nicht verletzt wurde, sagte, mindestens 5 Menschen seien bei dem Angriff getötet worden und die Antwort Teherans werde hart ausfallen. Israel hat sich nicht zu dem Angriff in Syrien geäußert. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es weiter mit den Hintergrundberichten. Die Devisenreserven der rumänischen Nationalbank BNR sind Ende März gestiegen. Die Zentralbank gibt außerdem bekannt, dass der IRCC, der Benchmark-Index für Verbraucherkredite, gesunken ist. Die Einzelheiten dazu hat Mihai Pelin zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Die Devisenreserven der rumänischen Nationalbank sind im vergangenen Monat gegenüber dem Stand von Ende Februar gestiegen und haben den Stellenwert von 64 Milliarden Euro überschritten. Im März gab es weitere Zuflüsse in Höhe von 1,7 Milliarden Euro, die mit einer Erhöhung der Mindestdevisenreserven der Kreditinstitute bei der Zentralbank sowie mit höheren Rücklagen für die Bezuschussung des Finanzministeriums einhergehen. Gleichzeitig gab es Abflüsse in Höhe von 638 Millionen Euro, die Veränderungen der Zins- und Ratenzahlungen für auf Fremdwährung laufende öffentliche Schulden sowie Überweisungen auf Rechnung der Europäischen Kommission und andere Zahlungen darstellten. Der Umfang der Goldreserven wurde mit über 103 Tonnen beibehalten, der Wert stieg jedoch aufgrund höherer Preise auf dem internationalen Markt auf fast 7 Milliarden Euro. Der Wirtschaftsanalyst Konstantin Rudnitsky meint, dass diese Einlagen der Nationalbank ermöglichen, einen stabilen Wechselkurs zu gewährleisten. Sie sind aber auch ein Zeichen dafür, dass einige europäische Gelder bei der BNR als Rücklage verbleiben und nicht unverzüglich in der Wirtschaft eingesetzt werden.
Această consolidare continuă a rezervei internaționale ne poate spune și că există o slabă, să zicem, realizare a proiectelor de investiții.
Diese anhaltende Stärkung der internationalen Reserve ist auch ein Anzeichen dafür, dass es eine schwache Umsetzung von Investitionsprojekten mit europäischen Fonds gibt. Es wird viel darüber geredet, dass ein großer Teil der Gelder aus den europäischen Fonds bei der Nationalbank geparkt bleibt und nicht in die Realwirtschaft fließt. Dennoch scheinen sich die Dinge unter diesem Gesichtspunkt zu bewegen, in dem Sinne, dass es einige Investitionen gibt, die schon abgewickelt werden. Wir haben keine genauen Zahlen zur Verfügung, doch soweit bis jetzt ersichtlich ist, hat man damit begonnen, die Gelder mit höherer Geschwindigkeit und auf höherem Niveau auszugeben. Die Nationalbank BNR gab auch bekannt, dass der Referenzindex für Verbraucherkredite, IRCC, von 5,97% vor 3 Monaten auf 5,90% pro Jahr gesunken ist. Dies ist die erste deutliche Senkung im letzten Jahr. Der IRCC ist das arithmetische Mittel der täglichen Zinssätze für Interbankgeschäfte im vorangegangenen Quartal. Experten zufolge dürfte der Index ab Juli ein zweites Mal sinken, und zwar auf 5,84%. Der Trend ist eindeutig abwärts gerichtet und die Entwicklung wird zu einem Rückgang der Zinsen für Hypotheken führen, die fast 500.000 rumänische Bankenkunden aufgenommen haben. Mit diesem Index werden seit Mai 2019 die Zinssätze für variabel verzinste Darlehen in Lei berechnet. Damals betrug er noch 2,36%. Der IRCC wurde von der rumänischen Regierung als Lösung konzipiert, um die Auswirkungen des ROBOR-Indexes auszugleichen, der gegen Ende des Jahres 2018 von Monat zu Monat rapide anstieg und damit auch die Zinssätze der Schuldner belastete. Der dreimonatige ROBOR-Index, der zur Berechnung der Kosten von Verbraucherkrediten in Lei mit variablem Zinssatz verwendet wird, stieg von 6,05% auf 6,06% pro Jahr.
Sie hören Radio Rumänien International und das deutschsprachige Funkjournal. Unser zweiter Tagespunkt heute, die Nationale Direktion für Cybersicherheit in Bukarest, hat einen Leitfaden zur Erkennung von gefälschtem Material veröffentlicht. Dazu der Beitrag von Roxana Vasile. Ich heiße Alex Sterescu. Informiert oder manipuliert? Die Nutzung der Digitaltechnik zur Schaffung von Systemen, die in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen, die bis vor kurzem als ausschließlich menschlich galten, ist eindeutig eine historische Revolution. Und in sehr kurzer Zeit wurden enorme Fortschritte bei der Entwicklung dessen erzielt, was jeder als künstliche Intelligenz kennt. Sie wird bereits in vielen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt. Virtuelle Assistenz, medizinische Diagnostik, maschinelle Übersetzung, Navigationshilfen, Qualitätskontrolle in der Fertigung oder Vorhersage von Naturkatastrophen. Die Vorteile der künstlichen Intelligenz bergen leider auch potenzielle Risiken. Fortgeschrittene Techniken der künstlichen Intelligenz können dazu verwendet werden, irreführende Foto- oder Audio-Video-Inhalte zu erstellen, mit denen sich leicht ein großes Publikum manipulieren lässt. Selbst in Rumänien gibt es bereits Fälle von Videos, in denen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sogenannte finanzielle Ratschläge erteilen und dringend empfehlen, in ein unbestimmtes Unternehmen oder Geschäft mit hohen Gewinnen und minimalen Risiken zu investieren. Die Bild- und Tonqualität ist hoch, die betreffenden Personen wirken aufrichtig und überzeugend und verwenden eine verständliche Sprache und überzeugende Argumente. Die Videos werden in den sozialen Medien geteilt und von Millionen von Menschen gesehen. Viele von ihnen lassen sich leicht dazu verleiten, in das empfohlene, in Wirklichkeit illegale Unternehmen zu investieren und riskieren sogar, erhebliche Geldbeträge an die Manipulatoren zu verlieren, die die Videos erstellt haben. Am Montag veröffentlichte die Nationale Direktion für Cybersicherheit in Bukarest einen Leitfaden zur Erkennung von gefälschtem Material. Hauptziel ist es, das Bewusstsein für Cybersicherheitsrisiken zu schärfen. Der Leitfaden enthält detaillierte Informationen darüber, was Deepfake bedeutet, wie es hergestellt wird und wie solches Material identifiziert werden kann. Der Leitfaden, der auf der Internetseite dnsc.ro abrufbar ist, informiert die Rumänen auch darüber, was zu tun ist, wenn sie Opfer eines Deepfakes werden. Die Direktion für Cybersicherheit weist auch darauf hin, dass das Phänomen der Manipulation durch künstliche Intelligenz nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gesellschaft als Ganzes schädliche Folgen haben kann. Vergessen wir zum Beispiel nicht, dass dieses Jahr in Rumänien alle vier Arten von Wahlen stattfinden. In der digitalen Welt, in der die Grenze zwischen Fakt und Fiktion ständig verschwimmt, geht der Wahlprozess über die einfache Konfrontation von Ideologien und politischen Versprechen hinaus und wird zu einem komplexen ideologischen Schlachtfeld. Deepfake-Technologien, die in der Lage sind, Bilder und Stimmen nahezu perfekt wiederzugeben, können unter anderem die Meinung der Wähler und ihre Stimmabgabe im Wahlkampf erheblich beeinflussen. Seien Sie also vorsichtig.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Ein Spaziergang durch die Viertel von Bukarest, in denen die alten Bürgerhäuser erhalten geblieben sind, erinnert unweigerlich an ihre Architektur und die Architekten, die sie gebaut haben. und an den Marmorplatten eines Hauses oder eines Wohnblocks erkennt der Passant den Namen der Person, deren Werk er gerade betrachtet. Zwei wichtige Namen von Architekten finden sich an den Eingängen zu den Gebäuden der Bukarester Bourgeoisie, nämlich Leon Schwarz, auch als Leonida Negrescu bekannt, und Jean Monda. Sie hören diesbezüglich einen Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüße Adina Olaru. Felicia Waldmann lehrt an der Universität Bukarest die Geschichte der Juden in Rumänien. Und von ihr erfuhren wir die Biografie und die Projekte der beiden, die aus verschiedenen Generationen stammen. Der erste, in chronologischer Reihenfolge, war selbst ein gebürtiger Bukarester.
Cine era Leon Schwarz? Deci s-a născut în 1857 în București.
Leon Schwarz wurde 1857 in Bukarest geboren. Er studierte an der Schule für Straßen- und Brückenbau und ging 1879 nach Paris, wo er die Schule der schönen Künste, Abteilung Architektur, besuchte. Er wurde stark von der Persönlichkeit von Charles Garnier beeinflusst, dem Schöpfer der Pariser Oper und dem stärksten Vertreter des Stils des Zweiten Kaiserreichs. Im Jahr 1887 erwarb er sein Diplom in Architektur. Er wirkte als Aufsichtsperson an der Errichtung der École Centrale in Paris mit und war leitender Architekt für die Bauarbeiten im Pariser Viertel Luxembourg. 1888 kehrte er nach Bukarest zurück, wo er als Chefarchitekt bei den rumänischen Eisenbahnen angestellt wurde. Er war eine Ausnahme, denn als Jude gab es nicht viele Fälle dieser Art. Er trug auch zum Bau der Hafenanlagen in den Häfen von Braila und Galatz bei und arbeitete die nächsten 7 Jahre als Architekt im Ministerium für öffentliche Bildung, ebenfalls eine Premiere. Im Jahr 1895 zog er sich zurück, um sich seiner privaten Arbeit zu widmen. Leon Schwarz prägte als Architekt einige schöne Gebäude in Bukarest vor 1945. Mehr dazu Felicia Waldmann. Er baute mehrere emblematische Gebäude in Bukarest, darunter den Jockey Club, die Handelsakademie, das Hotel Splendid, das heute nicht mehr existiert, das Musikgeschäft Orfeu, alle auf dem Boulevard Victoriae. Während des kommunistischen Regimes wurden sie alle abgerissen. Aber er baute auch Gebäude, die die Zeiten und politischen Regime überdauert haben, wie die Arenele Romane im Carol Park, ein Amphitheater für Aufführungen, die Mädchenschule Fraternitatea des Choraltempels, wo sich heute der Sitz der Föderation der jüdischen Gemeinden in Rumänien befindet. Aufgrund seiner Verdienste gehörte Schwarz zu den ersten Juden, die 1894 die rumänische Staatsbürgerschaft erhielten. Er starb 1931 und ist auf dem Philanthropia-Friedhof in Bukarest begraben, dessen Kapelle er gebaut hat. Der zweite Architekt, Jean Monda, stammte nicht aus Bukarest, war aber nicht weniger wichtig für die Stadt. Mehr dazu Felicia Waldmann. Jean Monda wurde im Jahr 1900 in Ploiești geboren. Er besuchte die Polytechnische Schule in Mailand, von wo er 1924 mit einer für diese Zeit typischen plastischen Ausbildung zurückkehrte, die sich am strengen Art Deco und am gemäßigten Modernismus orientierte. Er ließ sich in Bukarest nieder und erhielt immer mehr Aufträge für Immobilieninvestitionen von einer Vielzahl von Juden, die einen raffinierten Geschmack hatten und mit der Mode der westlichen Architektur Schritt hielten. 1932 baute er Soli Gold, ein Haus in der Armenaske Straße. Monda arbeitete intensiv mit dem jüdischen Ingenieur Jean Berman zusammen, für den er 1930 ein Haus in der Straße Logofot Lukastrojic entwarf. Diese Häuser sind noch heute in Bukarest zu besichtigen. Ebenfalls 1930 entwarf er seinen eigenen Wohnblock in der Tudor-Argesi-Straße, wo er bis zu seinem Lebensende in der Wohnung Nummer 2 lebte. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre begann Monda Architekturkurse zu geben. Während des Zweiten Weltkriegs war er Professor für Architektur am Jüdischen College, einer privaten Universität, die von der jüdischen Gemeinde gegründet wurde, als jüdische Studenten keinen Zugang mehr zum staatlichen Bildungssystem hatten. Mundas Name erscheint häufig auf den Marmortafeln der Bukarester Häuser und ist bereits ein Klassiker in der Geschichte der rumänischen Architektur. Mehr Einzelheiten dazu liefert Felicia Waldmann.
După 1948, după ce toate proprietățile au fost confiscate, evident,
nach 1948, nachdem all seine Besitztümer beschlagnahmt worden waren, entwarf Monda nichts mehr, während er zuvor in weniger als zwei Jahrzehnten mehr als 25 elegante Gebäude mit einer beeindruckenden Plastizität gebaut hatte. Offensichtliche Ergebnisse eines guten Fachmanns und eines Mannes mit Anmut. Er schrieb architektonische Texte und veröffentlichte eine Reihe von Artikeln und 5 Bände, nachdem 1940 eine erste Monographie erschienen war. Viele der von Monda entworfenen Gebäude sind heute noch erkennbar, da sie an der Fassade eine Plakette mit seinem Namen und dem Baujahr tragen. Monda entwarf auch Gebäude mit mehreren Nutzungen, wie das Kino Regal und die Bar Koloss, die 1927 und 1930 am Elisabetta Boulevard gebaut, aber abgerissen wurde. Er baute auch das Frascati-Theater, das heutige Konstantin-Thanasse-Theater, und die Wohnblocks mit dem Euphorie-Kino und dem Studio-Kino am Maghero Boulevard. Leon Schwarz oder Leonida Negrescu und Jean Monda sind unverwechselbare Namen für jeden, der sich für die Geschichte der Bukarester Physiognomie interessiert. Und die Marmorplatten an den Eingängen der von ihren errichteten Gebäude sind glaubwürdige Zeugen.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Willkommen zu unserer Interviewreihe. Borja Mozo Martin ist literarischer Übersetzer und Kulturredakteur. Der gebürtige Spanier aus Madrid lebt und arbeitet seit 2016 in Rumänien. Er übersetzt Werke der rumänischen und französischen Literatur ins Spanische. Seine Ausbildung erfuhr er an der Complutense-Universität in der spanischen Hauptstadt, wo er zunächst französische Literatur und Journalistik studierte. Danach belegte er ein Masterstudium in Literaturwissenschaft und Fremdsprachendidaktik, was ihm danach eine internationale Laufbahn ermöglichte. In den letzten 10 Jahren hat er spanische Sprache und Kultur an unterschiedlichen Hochschulen in Frankreich und Rumänien sowie am spanischen Kulturinstitut Cervantes in Bukarest unterrichtet. Seine literarischen Vorlieben gelten der Moderne und der zeitgenössischen Literatur. Als Übersetzer hat er bislang 4 rumänische Romane ins Spanische übertragen. 2 Klassiker der Nachkriegsmoderne und 2 zeitgenössische Romane, darunter den Roman Und man hörte die Zikaden unserer Kollegin Corinna Sabou von der Feature-Redaktion. Aktuell arbeitet er an der Übersetzung des Romans Das Mädchen, das Gott spielen wollte von Dan Lungu. Mit Borja Mozo Martin unterhielt sich Hildegard Ignatescu über seinen Werdegang als literarischer Übersetzer und über seine Eindrücke vom Leben in Rumänien. Im Studium ist Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption ihres Interviews. Zunächst fragten wir Borja Mozo Martin, wie er sich der rumänischen Sprache und später der rumänischen Literatur genähert hat.
Eu, de fapt, am fost în primul rând atras de literatura română și, bineînțeles, ca să am acces la literatura română, m-am interesat...
Mich hat zunächst die rumänische Literatur interessiert und selbstverständlich muss man auch die Sprache lernen, um einen unmittelbaren Zugang zur Literatur zu haben. Das Interesse für die Literatur hat also auch mein Interesse für die Sprache erweckt. Es war also eine doppelte Entdeckungsreise für mich. Zuvor hatte ich nur durch Übersetzungen Zugang zur rumänischen Literatur gehabt. Die großen rumänischen Klassiker waren schon ins Spanische übersetzt und sie wurden an der Uni in Spanien auch gelehrt. Doch hier in Rumänien sind sie eher Lehrstoff an Gymnasien. Doch die bekanntesten Werke der Klassik waren fast allesamt, beginnend mit den 1970ern bis Ende der 1990er Jahre, übersetzt worden. Lange Zeit gab es nur wenige Übersetzer aus dem Rumänischen. Umso größer ist ihr Verdienst um die Förderung der rumänischen Literatur im spanischen Kulturraum. Ich hatte schon als Teenager ein leidenschaftliches Interesse an der französischen Literatur und später auf der Uni lernte ich ein für mich seltsames Phänomen kennen, die rumänische Exilliteratur in Paris, die eine sonderbare Rolle im französischen Kulturbetrieb der 1970er bis 80er Jahre spielte. Und so wollte ich herausfinden, wie rumänische Schriftsteller und Journalisten wie Monica Lovinescu, Dumitru Țepenag oder Mircea Eliade und andere große Namen, die auch nur zeitweilig in Paris lebten, es schafften, nicht nur ihr eigenes Werk voranzubringen, sondern auch die französische Kultur jener Epoche zu prägen. Und so entfaltete sich mein Interesse für die rumänische Literatur, selbst wenn das heute anekdotisch klingen mag. Ich war neugierig zu erfahren, wer diese Menschen gewesen sind, wie ihr Leben in der rumänischen Exilgemeinschaft war und wie es ihnen gelang, ihre eigene Stimme im Kulturbetrieb Frankreichs hörbar zu machen.
Am fost curios să aflu cine erau acești oameni, cum de-au ajuns acolo și cum au construit o comunitate și cum și-au păstrat vocea în exil.
Doch was hat Borja Mozo Martin dazu bewogen, seine wissenschaftliche Karriere und übersetzerische Tätigkeit nach Rumänien zu verlegen?
Inițial, interesul meu pentru literatura română a fost unul de cititor, de omul care descoperă nu numai o literatură, nu numai o estetică, ci o cultură întreagă prin literatură.
Mein Interesse für die rumänische Literatur eröffnete mir neue Perspektiven. Durch Literatur kann man nicht nur ästhetische Erlebnisse haben, sondern eine gesamte Kultur kennenlernen. Und bald musste ich feststellen, dass Rumänien, trotz der kulturellen Nähe zu Spanien und Frankreich, kaum bekannt in Westeuropa ist. So dass die Übersiedlung nach Rumänien ein natürlicher Schritt für mich war. Und ich konnte von einem akademischen Austauschprogramm profitieren, das vom spanischen Außenministerium in Zusammenarbeit mit dem rumänischen Bildungsministerium angeboten wurde. Hochschulprofessoren und Gymnasiallehrer konnten dadurch für mehrere Jahre nach Rumänien kommen und unterrichten. Und ich hatte das Glück, ein Angebot für einen Aufenthalt in Bukarest zu bekommen. 2016 kam ich also nach Bukarest mit der Überzeugung, dass es eine einmalige Chance ist, für eine unbestimmte Zeit in einem Land zu leben, von dem man von Anfang an fasziniert war. Es war folglich eine gelebte Faszination, die mir die Integration auch erleichtert und angenehm gemacht hat.
A fost o experiență și de fascinație și pe de altă parte de integrare foarte plăcută și foarte ușoară.
Stichwort Faszination. Was hat den spanischen Philologen an Rumänien so fasziniert?
Cred că pentru majoritatea străinilor, mai degrabă cei care vin din Europa de Vest, există o anumită fascinație. Bine, și mai degrabă pentru cei din generația mea.
Ich glaube, die meisten Westeuropäer empfinden eine gewisse Faszination für Osteuropa. Vielleicht nicht alle, eher meine Generation. Ich bin in den 1980ern geboren und wir hatten damals viel darüber gehört oder gelesen, was in Osteuropa damals passierte. Doch hatten wir keine Möglichkeit, die damaligen Umwälzungen in diesem Teil Europas hautnah mitzuerleben. Und so habe ich schon in sehr jungen Jahren aus Erzählungen, Filmen, Büchern eine Faszination für diese Welt entwickelt, die es so wie damals zwar nicht mehr gibt, aber immer noch präsent ist, trotz der europäischen Integration. Doch wenn man als Westeuropäer nach Rumänien oder generell nach Osteuropa kommt, entdeckt man eine leicht unterschiedliche Welt, die einen interessanten Dialog nicht allein mit der fremden Kultur, sondern auch mit sich selbst ermöglicht. Denn trotz aller Unterschiede aus der versunkenen Vergangenheit teilen wir als Europäer eine gemeinsame Geschichte und Realität. Die Übersiedlung nach Rumänien war für mich nicht nur eine Raum- und Zeitreise, sondern auch eine Gelegenheit, meine Identität als Europäer neu zu entdecken. Zum Schluss unseres Interviews fragten wir den spanischen Übersetzer und Kulturredakteur Borja Mozo Martin, ob ihm etwas am Leben in Rumänien missfällt oder zumindest unangenehm vorkommt.
Pentru mine este foarte greu uneori să mă obișnuiesc cu acest sentiment pe care l-am în România că uneori oamenii n-au percepția asupra ce este comun, așa cum există în...
Es fällt mir manchmal schwer, mich mit diesem Gefühl anzufreunden, dass die Menschen in Rumänien weniger Gemeinsinn an den Tag legen, als ich es aus Ländern in Westeuropa kenne. Hier ist der Individualismus sehr stark ausgeprägt. Ich verstehe zwar die historischen Wurzeln dieser Einstellung und will das gar nicht kritisieren, doch ist es für mich als Westeuropäer manchmal befremdlich zu beobachten, welch niedrigen Stellenwert das Gemeinwohl in der rumänischen Gesellschaft hat. Ich bin im Westen Europas aufgewachsen. Dort ist es eher umgekehrt. Die Gemeinnützigkeit spielt eine große Rolle. Dieser Mentalitätsunterschied überrascht mich auch heute noch immer wieder.
Este pur și simplu schimbare de coordonate și mentalitate care încă astăzi mă surprinde uneori.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit klassischer Musik. Florian Mitra spielte als Kind zu Hause auf der Klaviertastatur. Ohne Sinn, wie es bei kleinen Kindern üblich ist, eine Quelle von Geräuschen, die für seine Großmutter, eine engagierte Lehrerin, lästig geworden waren. Der Entschluss war schnell gefasst. Wenn er groß ist, schicken wir ihn in die Musikschule, damit er richtig spielen lernt. Und heute gilt der Pianist Florian Mitra als einer der herausragenden Künstler seiner Generation, der bedeutende Auszeichnungen erhalten, Alben veröffentlicht hat und im Vereinigten Königreich studiert hat. Bevor wir fortfahren, möchten wir Sie einladen, einen Auszug aus seiner neuesten CD mit dem Titel Beethoven Unending zu hören, die im vergangenen Herbst erschienen ist. Es handelt sich um Teil 2, Allegro Assai aus Ludwig van Beethovens Sonate Nummer 3, Opus 2 in C-Dur.
Thank you.
Florian Mitre wurde am 23. Oktober 1989 in Bukarest geboren und besuchte ab seinem 7. Lebensjahr die Musikschule. Er studierte bei Flavia Moldovan an der Musikschule Nummer 1 Josif Sava und anschließend bei Gabriela Enașescu an der Nationalmusikhochschule George Enescu. Interessanterweise besuchte er ein mathematisches Gymnasium, wo er sehr gut war. Aber er spürte, dass er nur Musik machen wollte, wechselte plötzlich an die Musikschule. Bei der Teilnahme an verschiedenen nationalen Wettbewerben und Konzerten war Florian von der tadellosen Professionalität der Pianist und Lehrerin Diana Kettler beeindruckt und erzählte zu Hause, dass er nach London gehen würde, um bei ihr zu studieren. Die Ankündigung löste zunächst Panik aus, da es fast unmöglich schien, dieses Ziel zu erreichen. Aber dann sammelte die Familie ihre Ressourcen und Florian reiste nach London. Dort bewarb er sich an der Royal Academy of Music, bestand die 5 Stufen des Auswahlverfahrens und kehrte nach Hause zurück, um auf eine Antwort zu warten. Kurz darauf erhielt er einen Umschlag mit der guten Nachricht. Er wurde akzeptiert und erhielt ein Stipendium. Er verließ Rumänien 2008, studierte bei Diana Kettler und schloss sein Studium mit First Class Honors und einem Masterabschluss mit der höchsten Auszeichnung der London Academy ab und wurde mit 2 Sonderpreisen für herausragende Leistungen belohnt. Florian Mitre gab Konzerte und Recitals in verschiedenen Sälen. Bayerischer Rundfunk in München, Rokoko-Saal in Bayreuth, Stadtcasino in Basel, Bunker Kaikan in Tokio, Seoul Arts Center, St. Martin in the Fields, Steinway Hall London, St. John Smith Square, King's Palace und Colston Hall. Florian Mitre ist ein begeisternder Kammermusiker und Gründungsmitglied des Mitre Piano Quartetts und des Trio Cardinale, die beide Wettbewerbe im Vereinigten Königreich gewonnen haben. Hören wir nun zum Schluss Teil 4, Rondo, Poco, Allegretto e Grazioso aus Beethovens Sonate Nummer 4, Opus 7 in S-Dur.
Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter bei Radio Rumänien International. Das Projektzentrum der Temeschwarer Stadtverwaltung beherbergt diese Tage eine Ausstellung zur Kultur der Banater Schwaben. Die Ausstellungsstücke sind eine Leihgabe des Stefan-Jäger-Museums aus Hatzfeld und bestehen aus Bildern, Trachten und Alltagsgegenständen. Betreut wird die Ausstellung von den Kuratorinnen Christina Dema und Sergio Dema mit Unterstützung des Vereins Colz de Banat aus Harzfeld. Organisiert wurde die Ausstellung vom Temeschwarer Verein in Edu. Die Ausstellung richtet sich vor allem an Schüler wie die Projektkoordinatorin Andrada Masilu Ferret, die im Hauptberuf Lehrerin an der Temeschwarer Lenau-Schule ist. Benny Neurohr von Radio Rumänien Temeschwar sprach mit ihr. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Frau Masilu, wir treffen uns am Rande einer Ausstellung, die die Banater Schwaben im Mittelpunkt hat. Veranstalter ist der Verein in Edu, der unter der Lehrerschaft in Temeschwar bekannt ist, aber nicht wirklich vielleicht dem breiten Publikum. Wer ist in Edu und was macht dieser Verein?
Wir sind eine Gruppe von Lehrern. Die meisten von uns sind Lehrkräfte, ungefähr 20 Personen, die sich vorgenommen haben, etwas mehr für den Unterricht zu machen, etwas mehr für das Schulsystem. Und wir haben nun in unserer Freizeit verschiedene Projekte und Aktivitäten ausgedacht, damit wir den Schülern einfach mehrere Möglichkeiten anbieten und damit die Schule nicht nur Spaß macht, sondern das Lernen an sich und die Art und Weise, wie man lernt, sich ein bisschen verwandelt.
Wie tun Sie das und warum gerade die Banater Schwaben?
Unser Verein existiert schon seit 8 Jahren. In diesen Jahren haben wir sehr viel mit den Lehrern gearbeitet, aber wir hatten auch verschiedene Aktivitäten für Kinder und für Schulkinder, vor allem nicht nur in Temeswar, sondern auch in den Dörfern, denn viele Kinder aus den Dörfern hatten nicht unbedingt diese Möglichkeit, zum Beispiel Experimente zu machen oder ein Theaterstück sich mal anzuschauen oder in Kontakt mit verschiedenen kulturellen Persönlichkeiten zu kommen. Und dann haben wir auch solche Aktivitäten. Jetzt diese Ausstellung, die wir haben, ist ein Endprodukt sozusagen meiner Studie und meiner Recherche. Ich bin selber Lehrerin an der Nikolaus-Lenau-Schule und dieses Jahr habe ich ein Masterstudium angefangen. Im Rahmen dieses Masterstudiums in Klausenburg hatten wir das Fach Deutsche Minderheiten in Rumänien und ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, was die Banater Schwaben für unsere Region da bedeutet haben. Im Rahmen dieses Studiums und der Recherche habe ich einfach angefangen, sehr viel darüber nachzulesen und es ist mir bewusst geworden, wie wenig ich weiß und wie viel wir eigentlich als Lehrkräfte wissen sollten, damit wir weiter für die Schüler nicht nur Vermittler der Sprache sind, sondern auch Kulturvermittler. Denn es geht ja hier um die Geschichte und nicht nur, die Schüler lernen schon die deutsche Sprache, aber damit sie auch fühlen, was sie da lernen, sollen sie auch die Geschichte kennenlernen. Und einfach, weil ich in der letzten Zeit sehr viel darüber gelesen hatte, ich habe dann auch angefangen nachzuschauen, welche Organisationen oder Vereine es hier gibt. Ich habe natürlich dann die Bilder von Stefan Jäger gesehen. Weil ich die Bilder von Stefan Jäger gesehen habe, habe ich nachgeschaut und gefunden, dass es im Hatzfeld das Museum gibt. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und ich bin nach Hatzfeld gefahren, damit ich dann die Objekte sehe. Ich hatte auch das Glück, die Christina Demmer aus dem Museum kennenzulernen. Und Christina hat so schön über die Schwaben erzählt und über die Objekte, die sich dort im Museum befinden. Und als ich mir das angehört habe, habe ich mir so sehr gewünscht, dass meine Schüler die Möglichkeit haben, diese Ausstellung zu sehen und über diese Ausstellung Informationen zu erhalten. Aber es ist natürlich schwer, mit so vielen Schülern nach Hatzfeld zu fahren. Und natürlich kam dann der Gedanke, wie wäre es, wenn wir so eine Ausstellung in Temeswar organisieren? Es ist die erste Ausstellung, die außerhalb des Museums stattfindet, mit den Objekten aus dem Museum. Also es ist auch das erste Mal für das Stefan Jäger Museum, dass sie diese Ausstellung organisieren. Und obwohl die Ausstellung am Anfang für die deutsche Klassen gedacht war, also wir haben uns gedacht, dass unsere Schüler dann die Möglichkeit haben, einfach ein bisschen mehr über die Geschichte der Schwaben zu lernen, wurde uns klar, dass wir eigentlich diese Ausstellung für die ganze Gemeinschaft offen haben sollten. Es sollte nicht nur für eine deutsche Schule sein, sondern auch für die rumänische Abteilung, dass auch die Kinder aus der rumänischen Abteilung über die Geschichte der Schwaben lernen. Sie hatten ja hier, die Schwaben hatten zusammen mit den anderen Minderheiten so schön gelebt. Und ich denke, dass wir diese Multikulturalität den Kindern so weitergeben können und sie dafür sensibilisieren, wenn diese Ausstellung nicht nur für die deutsche Schulen ausschließlich ist. Deshalb haben wir uns dann gedacht, dass wir sie einfach offen haben sollten. Und am Wochenende hatten wir auch hier ein Fortbildungsprogramm für die Lehrkräfte. Es waren 20 Lehrkräfte, die von Donnerstag bis Sonntag über die Geschichte der Schwaben gelernt haben, die auch gelernt haben, wie man Kultur vermittelt und was für Aktivitäten man machen kann und wie man mit verschiedenen Karten umgehen kann. Wir haben verschiedene pädagogische Konzepte eingeführt, wie man anhand der Bilder zum Beispiel den Unterricht gestalten kann, wie man die Bilder von Stefan Jäger zum Beispiel mit Theaterpädagogik verbinden könnte, um sich da eine Szene auszudenken oder einfach ein Gespräch zwischen den Menschen. Und ich freue mich sehr, dass dieser Traum sozusagen in Erfüllung gegangen ist und dass wir heute Abend so schön den Abend zusammen verbracht haben. Und ich hoffe sehr, dass die deutsche Kultur weiter lebt, dadurch, dass wir diese Geschichten kennen und sie weiter erzählen können.
Wie lange ist die Ausstellung noch hier im Projektzentrum der Stadtverwaltung Temeswar geöffnet?
Bis am 28. März, bis am Ende des Monates. Es gibt ein Programm, man kann die Ausstellung besuchen. Jeden Nachmittag ist die Ausstellung offen. Natürlich ist alles offen und auch frei. Es gibt keine Eintrittskosten. Und die Schulen und die Klassen, die die Ausstellung besuchen möchten, können das am Vormittag machen. Und wir haben natürlich auch eine Führung eingeplant für Sie.
Frau Masilu, vielen Dank.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle von 6 bis 6.30 UTC auf der Frequenz 11.620 kHz, 25 Meter Band, sodann von 14 bis 15 Uhr UTC auf der Frequenz 9600 kHz, 31 Meter Band und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9570 DRM. Im Internet sind wir auf Windows Media auf www.rri.ro zu erreichen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.